Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei den Philosophischen Brocken, sagt David Wagner. Ich habe heute zu Gast einen Kollegen, Michael Toppel. Der hat in Logik, Mathematik, eigentlich Logik, dissertiert, ja. Promoviert. Und du warst in England, gell?
Genau, ich war in England. In Leeds bei Michael Ratzian habe ich mein Doktorat geschrieben über im Wesentlichen Theory Reduction.
Also man reduziert Theorien auf...
Genau, man reduziert in dem Fall arithmetische Theorien mit ein bisschen Analysis auf reine arithmetische Theorien und sieht sich an, wie sich die Beweise verändern.
Du bist also Beweistheoretiker.
Genau,
das ist Beweistheoretiker. Das ist dein Spezialgebiet.
Ja.
Wir haben uns vorgenommen, in dieser Sendung der Philosophischen Brocken über ein Buch zu sprechen, das Eric Steinhardt im Jahr 2009 herausgebracht hat. Und dieses Buch heißt More Precisely, The Math You Need to Do Philosophy, also noch präziser die Mathematik, die wir brauchen, um Philosophie zu betreiben. Das ist jetzt also man muss nicht Mathematiker sein, um es lesen zu können, denn ich habe es auch verstanden. Und ich war in der Schule eigentlich nie besonders gut in Mathe. Aber dennoch ist es interessant, wenn wir uns nicht nur darüber unterhalten, wie es geschrieben ist, sondern vielleicht auch einfach auf ein paar Kapitel eingehen im Laufe dieser Sendung. Und womit ich anfangen will, ist einfach so eine allgemeine, so eine Redewendung, die wir im Deutschen haben. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Also die Vorstellung, dass man im Leben mal was verpasst hat, dass man vielleicht als junger Mensch was lernen hätte sollen und wenn man dann älter ist, kann man das nicht mehr nachholen. Ich habe das schon als junger Mensch immer ganz dumm gefunden, diesen Satz. Ich finde aber ganz viele Redewendungen dumm. Und ich finde den besonders dumm, weil ich auch aus meiner Erfahrung innerhalb der Familie, ich bin jetzt nicht ein Einzelkind, immer gefunden habe, dass das eine große Ausrede bietet für Leute, einfach zu sagen, naja, das kann ich einfach nicht, das tue ich auch nicht, das probiere ich nicht einmal. Wie geht's dir mit diesem Ausspruch? Hast du den auch schon mal...
Ja, der ist furchtbar. Wenn das so wäre, hätte ich nicht in England studieren können, weil ich war ganz furchtbar schlecht in Englisch. In
der Schule. Wirklich?
Ja. Ja, ich bin fast zweimal durchgefallen. Nein, das ist absoluter Unfug. Ich glaube, man kann alles nochmal lernen. Ich glaube sogar, dass es später leichter ist, wenn man als Erwachsener strukturierter denkt und sich besser organisieren kann.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Also ich glaube, dass man ja im Laufe des Lebens sich Techniken aneignet, wie man mit all diesen Situationen, wo man Angst hat oder was man nicht so gut kann, umgeht. Also man lernt auch mehr Eselsbrücken zum Beispiel. Ja. Ich zum Beispiel habe mir viele Dinge dann später über Eselsbrücken gemerkt, wo ich als Kind überhaupt nicht gewusst habe, wie soll ich mir das je merken? Und selbst beim Anfang vom Philosophiestudium kann ich mich erinnern, als ich zum ersten Mal Transzendent und Transzendental gelesen habe, habe ich mir gedacht, was soll das jetzt?
Ja, man beginnt auch von verschiedenen Ebenen dann Probleme zu tackeln. Also es ist dann nicht nur so, also als Kind hat man meistens so ein bisschen einen U-Bahn-Blick, also Tunnelblick und sieht auf ein einfaches Thema und dann später beginnt man langsam so Patterns zu entdecken und zu erkennen, okay, das kenne ich von woanders her, das habe ich schon mal gesehen. Mir hat das bei Mathematik und Sprache viel geholfen.
Also das, Assoziationen Logik, aufbauen, meinst du jetzt? Zwischen verschiedenen Wissensgebieten, Wissensfeldern.
Genau. Also Logik hat mir sehr viel dabei geholfen, Grammatik zu verstehen.
Wirklich?
Ja.
Ah, das ist interessant.
Also ich habe da begonnen, über syntaktische Definitionen begonnen, mich für Grammatik zu interessieren und dadurch habe ich das Englische wieder erreicht.
Wow. Wie gesagt, wir sind uns da zumindest mal einig bei diesem Punkt, dass es keinen Grund gibt, nicht auch im späteren Alter oder wenn man in der Schule nicht so gut in Mathematik war, sich mit Mathematik vielleicht zu beschäftigen. Vor allem im Zusammenhang mit diesem Buch jetzt, mit der Frage, braucht man Mathe eigentlich für Philosophie und wenn, dann für welche Art von Philosophie? Hast du dir dazu was gedacht?
Ja, die Frage ist insofern ein bisschen eine komische Frage, weil ich meine, wenn man den Organon von Aristoteles liest, das erste, was einem auffällt, ist ein kombinatorisches Abzählungsargument, wenn er sagt, dass seine Syllogistik vollständig ist, weil da sagt er, es gibt nur so und so viele Figuren. Also da hat er sich ja vorher überlegt, es gibt nur endlich viele und genau so viele und daher weiß ich, dass ich fertig bin. Das ist ein klassisches Vollständigkeitsargument aus der Mathematik. Also vielleicht darf man da nicht zu, also das nicht zu modern lesen, aber im Wesentlichen ist es das. Also es ist fraglich, wieso man die Frage überhaupt stellt, dass Mathematik, ob Mathematik sinnvoll für Philosophie ist. Ich glaube, das war sie immer.
Ich glaube das auch, aber zum Beispiel gibt es ja genug Leute, die sagen, naja, diese eine Lehrveranstaltung, die wir im Bachelor haben, in der was, die Grundlagen der Logik gelehrt werden, die reicht vollkommen aus und selbst da jammern schon genug Leute, dass sie sich da mit irgendwelchen Formeln auseinandersetzen müssen. Die Frage, also die Sache ist ja auch die, dass man heute, wenn man Mathematik betreibt, mit Formeln arbeitet, nicht mit, mit formalen Sprachen und dass das scheinbar eine ganz besondere Angst auslöst bei Leuten, wenn sie plötzlich da irgendwelche Zeichen sehen, die sie nicht dekodieren können und sich denken, oh meine Güte, jetzt fängt das wieder an und das kenne ich ja irgendwie von Algebra, von der Schule oder sonst was.
Ja, also diese psychologischen Sachen, da kann ich wenig dazu sagen. Es ist nur so, ich tue mir eigentlich immer leichter. Ich versuche immer ganze Sätze in Formelsprache zu überlegen, weil dann brauche ich sie nicht lesen, weil das geht dann alles zweimal so schnell. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass Studenten ein Problem haben mit Formelsprachen. Ich tue mir damit eher einfacher, weil es schneller ist zu lesen. Ich habe eher den Eindruck gemacht, dass es viel, viel zu wenig ist, zumindest wenn man Wissenschaftstheorie macht. Das ist ein blödes Beispiel, weil alle sagen, ja natürlich, wenn du Wissenschaftstheorie machst, dann musst du dich mit Mathe auskennen, schon allein wegen der Physik. Aber auch später, ich glaube, wenn man einen gewissen organisierten Zugang zu Argumenten hat, zum Beispiel die Logikvorlesung, hat man einen Vorteil.
Ja.
Also zumindest Argumentationsstrukturen richtig damit umzugehen oder richtig zu kritisieren.
Ja, das glaube ich auch, weil man einfach die Struktur schneller sieht, genau, nicht? Und nicht abgelenkt ist von irgendwelchen semantischen Doppelbedeutungen, die Wörter immer haben oder mehr. Oder
beziehungsweise man sieht einfach das Argument, das braucht man keinen ganzen Absatz schreiben, sondern einfach nur einen Satz. Das ist kein gültiges Argument. Ich beschäftige mich gar nicht mit dem, um was es geht, das ist einfach ein gültiges Argument.
Dieses Buch von Eric Steinhardt hat 8 Kapitel. Und in diesen 8 Kapiteln geht es um verschiedene Aspekte der Mathematik. Da gibt es zunächst einmal ein Kapitel über Sets, also über Mengen, dann eins über Relations, Relationen, über Machines, Maschinen, Semantics, also die Semantik, Probability, was Wahrscheinlichkeit heißt. Utilitarianism ist eigentlich nicht eigentlich ein Mathematikthema, aber es ist ein Thema aus der Ethik. Und Eric Steinhardt erklärt uns, warum er für den Utilitarismus warum er den als Beispiel nimmt, weshalb man Mathematik in der Philosophie gut brauchen kann. Und dann gibt es noch 2 Kapitel, in denen es um Endliches und Unendliches und größere Unendlichkeiten geht. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nicht schon wüsste, was größere Unendlichkeiten sein könnten, würde ich dich das fragen und ich glaube, ich frage es dich trotzdem, weil vielleicht wissen es die Zuhörer nicht. Wie kann eine Unendlichkeit noch größer als eine Unendlichkeit sein? Ist nicht unendlich eh schon das Größte, was es gibt?
Ja, nein, weil, also wenn man sagt größer, muss man immer sagen, in welchem Zusammenhang, also warum ist das größer, in welchem Sinn ist das größer. Und wenn man Mengen abzählt, ist es das Beste, man bildet Paare zwischen den Elementen der 2 Mengen. Also wenn ich zwar eine Kuhherde habe und eine Schafherde und ich will wissen, habe ich gleich viele Schafe wie Kühe, dann stelle ich einfach jedes Schaf neben meine Kuh. Mhm. Wenn sich das ausgeht, habe ich gleich viele. Und das macht man eben bei Mengen auch. Und da kommt man halt drauf, es ist halt nicht so. Es gibt halt reelle Zahlen und es gibt die anderen Zahlenmengen und die reellen Zahlen sind halt wirklich größer. Man kann die nicht paaren mit den anderen Zahlen. Und dann muss man einfach damit leben, dass es jetzt mindestens 2 Unendlichkeiten gibt.
Die reellen Zahlen sind die mit dem Komma und
irgendwas nach dem Komma. Genau, und unendlich, also so schöne Zahlen wie Pi und die Wurzel aus 2, alle Zahlen, die man nicht als Bruch darstellen kann.
Ah, okay, ja. Na gut, wir haben uns diesmal vorgenommen, dass wir uns drei bestimmte Kapitel näher anschauen. Und zwar werden das die Maschinen sein, die Probability und der Utilitarianism. Aber bevor wir das machen, gibt es eine kurze Musikpause. Und dann werden wir uns über Maschinen unterhalten und darüber, was Eric Steinhardt eigentlich unter Maschinen versteht und wie wunderbar das ist, dass es eigentlich Menschen sein können. Die Musik zu dieser Sendung stammt von George Upton. Er hat sie uns gratis zur Verfügung gestellt. Für die Hörer, die das nicht wissen, diese ganzen Sendungen der Philosophischen Brocken werden ohne Budget von uns Philosophen am Institut für Philosophie in Wien produziert. Also wir können uns gar nicht leisten, dass wir da irgendjemandem was dafür zahlen. George Upton ist ein Amerikaner, ein Musiker aus Kalifornien und lebt und arbeitet nun bereits seit 3 Jahren in Berlin. Er komponiert Sunshine Electronica und Downtempo Musik unter dem Pseudonym oder dem Namen, Künstlernamen Ubrist, und ist dann eine Hälfte des Deep House und Psychedelic Duos Ananda. Kostenlose Downloads und mehr von seiner Musik gibt es übrigens auf den beiden Webseiten des Künstlers. Besuchen Sie einfach soundcloud.com/ubrist, also soundcloud.com/ubrist oder soundcloud.com/ananda, das schreibt sich mit A-N-A-N-D-A. Da können Sie mehr von dieser Musik hören und ich möchte mich noch einmal bedanken dafür, dass wir da diese Musik in der Sendung verwenden dürfen. Thank you. Ich habe gestern in der Vorbereitung zu der Radiosendung zufällig in den Bekenntnissen von Rousseau eine Stelle entdeckt, die mich ziemlich überrascht hat. Und zwar steht da, das ist ein ganz kurzer Text, im zweiten Buch der Bekenntnisse von der Originalausgabe von 1790, da sagt er, wie viel Verwirrungen der Vernunft könnte man verhindern, wie viele Laster in der Geburt ersticken, wenn man die tierische Ökonomie zwänge, die moralische Ordnung zu begünstigen, welche sie so oft zu stören pflegt. Und dann diese schöne Stelle: Himmelsgegend, Jahreszeit, Schall, Farben, Dunkelheit, Lichtelemente, Nahrungsmittel, Geräusch, Stille, Bewegung, Ruhe, alles wirkt auf unsere Maschine und folglich auch auf unsere Seele. Das ist jetzt deshalb interessant, weil in der Neuübersetzung aus den, was weiß ich, eigentlich so neu ist, die gar nicht ist, aus den 70er Jahren, in der Winkler Weltliteratur Dünndruckausgabe steht ein ganz anderer Text. Da steht nämlich, die Klimate, die Jahreszeiten, die Töne, die Farben, die Dunkelheit, das Licht, die Elemente, die Nahrung, der Lärm, die Stille, die Bewegung, die Ruhe, alles wirkt auf unseren Leib und unsere Seele ein. Also irgendwie ist man in den 70er Jahren dann doch der Meinung gewesen, es ist besser, man schreibt Leib als Maschine, wenn man von Menschen spricht. Und gerade im Zusammenhang mit Rousseau. Und ich finde, das ist in unserem Zusammenhang, also im Englischen, im französischen Original steht übrigens auch Maschine drin und nicht irgendwie Leib oder so. Steht nicht Corps dort. Und in dem Zusammenhang mit diesem Buch, das wir heute besprechen, in den philosophischen Brocken, Eric Steinhardt's More Precisely, macht es Sinn, sich den Rousseau noch einmal anzuschauen, denn da gibt es im dritten Kapitel ein Kapitel über Machines, und Maschinen sind für Eric Steinhardt vor allem in der Gegenwartsphilosophie eine ganz geniale Metapher, um über Menschen zu sprechen. Kannst du dazu was sagen, wie er sich das da vorstellt? Weil eigentlich haben ja die Leute echt immer ein bisschen Angst davor, dass Menschen zu sehr mit Maschinen gleichgesetzt werden.
Ja, aber das hat halt auch damit was zu tun, dass Menschen, oder dass man unpräzise ist im Begriff, auf was eine Maschine ist. Mhm. Oder weil dann kommt dann immer die Sache, sind Menschen Computer oder sind Computer, können Computer denken, so denken, also diese Assoziation nehmen Menschen oft vor und dabei vergisst man oft, wo der Begriff Computer herkommt und was eine Maschine eigentlich ist. Mhm. Und im Buch ist Maschine natürlich in dem soft zu verstehen, dass es ein formales Ding, das halt gewisse Dinge tut, und damit kann man dann natürlich Menschen oder ein Bewusstsein beschreiben. Und
also es sind eigentlich verschiedene Serien von auch schon fast Probabilitäten, um die es da geht, nicht um mögliche Programme, die da ablaufen.
Ja, also Probabilitäten, ja, das ist ein technischer Begriff, aber ja, es geht um Programme, um schrittweise Beschreibungen, man sagt ein Algorithmus.
Mhm, genau.
Also wie Dinge ablaufen.
Was tut man in der Zeit?
Genau, was tut man in der Zeit? Da denke ich jetzt, Dudil Novais schreibt ganz viel über die Fragestellung, ob das zeitlich sein muss oder nicht. Das irritiert mich jetzt, da bin ich ein bisschen vorsichtig, ob ich da jetzt in der Zeit sagen will. Aber ja, sagen wir mal in der Zeit.
Dudil Novais macht das in ihrem Buch über formale Sprache.
Genau, ja.
Ja. Es ist jetzt so, wenn ich mir so ein Kapitel, im Grunde genommen ist es ja, das, vielleicht reden wir mal kurz über die Art und Weise, wie Steinhardt dieses Buch schreibt. Er schreibt das ja so, dass er einem einerseits ziemlich klare Definitionen zu all den Begriffen gibt, also sehr genaue eigentlich, das ist das Wunderschöne dran. Ja. Man hat das Gefühl, man liest irgendwie, weiß nicht, Spinozas Ethik oder so.
Das ist der Witz an More Precisely, nicht wahr?
Ja, genau, dass es eben endlich mal alles super schön präzise ist, worum es da geht, und man kennt sich aus. Und das ist auch deshalb von Vorteil, dass wenn man später in dem Buch ansetzt, also nicht gleich von vorne das erste Kapitel liest, sondern also sich mit dem vierten Kapitel anfängt, man findet jede Definition wieder. Also er sagt einfach, das habe ich schon im dritten Kapitel erklärt, man muss nur vorblättern und weiß dann, was heißt Funktion zum Beispiel in der Mathematik und was meint er damit. Also es ist wirklich ein Buch, das einem eine gute Orientierung gibt. Gleichzeitig ist es aber so, dass er auch immer sagt, ich nehme jetzt vielleicht als Beispiel irgendetwas wie den Begriff der möglichen Welten von David Lewis, aber ich werde ihn nicht kritisieren. Ich werde nicht das tun, was alle Philosophen normalerweise tun, dass sie sich Gedanken darüber machen, was an dem Begriff eigentlich nicht passen könnte, sondern wir verwenden den jetzt einmal so, als würde eh alles passen. Und ich finde auch das sehr sympathisch, wenn man das liest, weil das Problem ist ja, wenn ich ein, also mir geht es zumindest oft so, wenn ich ein philosophisches Werk lese, dann habe ich immer, muss ich immer mitdenken, dass ich ja da einen bestimmten Autor lese, der bereits eine bestimmte Interpretation mitliefert und entweder den anderen Autor nicht mag oder schon mag. Und Eric Steinhardt klammert das ein bisschen aus. Er sagt, wir können das ein andermal diskutieren, jetzt schauen wir uns einfach mal an, was man mit dem Begriff tun kann, wenn man den so und so definiert.
Das ist ein bisschen ein Ordnungsruf,
ja.
So zu einer methodologischen Herangehensweise. Und man merkt halt auch, dass daran, dass es ein Buch dass ich halt an Erstsemestrige oder an Studienbeginner orientiert. Das ist auch ein sehr elementares Buch. Und wo man halt, also man kann sich vorstellen, wenn man jetzt so eine Vorlesung gibt, dass immer jemand aufzeigt und sagt, ja, aber ich glaube an diese Theorie nicht oder ich finde diese Theorie Schwachsinn. Und er ruft dann gleich also ins Gewissen, das ist jetzt irrelevant, ob du die Theorie schwachsinnig findest oder nicht. Wir wollen mal verstehen, was die Theorie überhaupt sagt.
Mhm, genau, was man damit tun kann. Ja.
Was man damit tun kann.
Ja. Ich find, das ist nämlich eben einer der großen Vorteile von diesem Buch, dass es sehr pragmatisch vorgeht. Dass es wirklich sagt, das sind mögliche Tools, mit denen man bestimmte Dinge erreichen kann. Und du kannst dir dann noch immer überlegen, ob du die für sinnvoll hältst oder nicht. Aber das ist einmal der erste Schritt.
Also wie du sagst, was man damit tun kann, was man mit der Mathematik in dieser Theorie tun kann.
Genau, ja. Die andere Sache, aber den anderen Aspekt, den man vielleicht nicht vergessen sollte, ist, wie realistisch ist denn das, dass ein Student, der jetzt nicht schon eine Lehrveranstaltung zum Thema hat, also Mathematik in der Philosophie oder eine Einführung, mathematische Einführung in die Philosophie, sich tatsächlich so ein Buch zur Hand nimmt und das in seiner Freizeit liest? Weil ich muss ganz ehrlich sein, ich meine, vielleicht liegt das auch daran, dass ich nicht sehr viel freie Lesezeit habe und mich die ganze Zeit mit irgendwelchen bestimmten Dingen beschäftige. Aber ich habe das Buch fast seit 2009 im Regal stehen und ich habe mich immer so ein bisschen rumgedrückt und habe mir gedacht, na, das machst du ein andermal. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache eine Radiosendung dazu, weil dann muss ich es lesen.
Na, ich verstehe das schon. Also ist auch klar, dass wahrscheinlich 90% der Studenten so ein Buch niemals in die Hand nehmen würden. Aber deswegen gibt es ja diese Radiosendung, nehme ich an.
Ja.
Und ich habe ein bisschen im Internet geschaut, was die Leute so dazu schreiben. Mhm. Und es ist ein Durchgehen, sind so Kommentare, also in den Foren von, hätte ich doch dieses Buch im ersten Semester schon gelesen.
Ja, ja. Ja,
also diese ganzen Konzepte, die man halt auch woanders in der Sprachphilosophie braucht und auch in der Ethik hört man ja immer wieder was von diesem utilitaristischen Kalkül oder in der Philosophie des Geistes mit der Maschine, ist halt einfach gut, wenn man sich das vorher mal angeschaut hat, bevor man es anwenden muss.
Genau. Es ist aber tatsächlich so, dass wir in unserem Alltag oder eben so wie das Leben läuft, uns normalerweise die Dinge immer dann anschauen, wenn wir es brauchen.
Genau, nicht?
Ja. Und da ist halt jetzt dann, wäre meine nächste Frage, glaubst du, dass das funktioniert, dass ich stoße zum ersten Mal auf das Problem, dass ich nicht weiß, was das Bayesche Theorem ist und ich nehme jetzt den Eric Steinhardt aus dem Regal, um das nachzulernen, diese Lücke aufzufüllen. Würde das gehen? Soweit, also...
Wenn ich in der Matura gut aufgepasst habe und Ahnung zumindest habe, was Wahrscheinlichkeitstheorie ist, ja.
Mhm.
Sonst kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen härter ist und dass man frustriert ist. Aber das Buch an sich ist schon sehr, sehr einsichtig und nett geschrieben.
Mhm.
Also es ist eine sehr elementare Einführung. Es gibt sehr viele, sehr schöne, natürliche Beispiele, die das Problem erklären, mhm, an so Alltagsproblemen. Also es ist jetzt nicht ein typisches Mathematikbuch, wo es um Theorie geht. Es ist schon ein Buch, das sich an einen Leser orientiert, der jetzt nicht so viel Vorwissen hat und auch Mathematik nicht so mag. Mhm. Also das Buch sieht sich ja selbst, oder es hat einen Anspruch, das Mathematik der Philosoph, den Philosophen beizubringen, der sich eben nicht dafür interessiert.
Ja, das habe ich auch gefunden. Und ich habe auch ich habe im Zusammenhang mit Argumentationstheorie dieses Bayesche Theorem immer wieder mal durchgenommen, wenn ich genug Einheiten hatte, dass ich das ausging für eine Stunde. Und meine Orientierung ursprünglich war halt natürlich im Internet nachschauen, wie da die Leute was erklären und auf YouTube und so. Und als ich jetzt dieses Kapitel gelesen habe, das Wahrscheinlichkeitskapitel, war ich wirklich überrascht, wie klar Steinhardt das macht. Also wie schön er das aufbaut, dass man von ganz normalen, minimalen Wahrscheinlichkeiten, also wie das funktioniert, mit einer Karte aus einem Set ziehen, aus einem Deck ziehen, mit Würfeln oder sonst irgendetwas, dann dorthin kommt, dass man versteht, wie so eine Formel funktionieren kann. Und die Beispiele, die er bringt, sind sehr einleuchtend und simpel, wie diese Geschichte mit dem, das ist irgendein Labor, nicht? Das testet, ob man Husten hat oder was,
ja,
ist da jetzt, ob also der Husten auf einen Virus zurückzuführen ist oder was
eine anderes. Krankenschwester, die rausfinden will, ob jemand Heuschnupfen hat oder nur verschnupft ist. Ja.
Genau.
Ja. Aber das ist auch immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also mir ist das aufgefallen, wenn ich selber unterrichtet habe, gerade in der Philosophie, wenn man einfache Beispiele nimmt, ist ein eher negativ auf das Thema eingestellter Hörer dann sehr schnell bei dem Schluss, okay, das funktioniert bei so einfachen Dingen, mit denen sich Mathematiker beschäftigen, wie Würfel, aber in meinen großen, weltumspannenden Theorien hat das nichts zu suchen. Daher, ich habe die Beispiele zwar didaktisch gut gefunden, habe aber ein bisschen Bauchweh gehabt, aus meiner eigenen Erfahrung heraus.
Ja, das verstehe ich gut. Mir geht es auch so beim Unterrichten von Argumentationstheorie, dass man halt, wenn man irgendwelche Argumente vorstellt, eigentlich immer sehr, sehr simple Beispiele nimmt, damit es augenscheinlich ist anhand des Textes schon, was da schief geht. Und sobald die Leute dann damit konfrontiert sind, sich wirklich ein richtiges Argument anzuschauen in einem philosophischen Text, funktioniert das dann nicht mehr. Dieser Sprung von einem einfachen Argument zu einem komplexen Text, dass man das dann auch wieder erkennt, dass das eben die gleiche Struktur hat, das ist eigentlich sehr schwierig, das zu unterrichten. Und
vor allem auch, wo wir wieder zurückkommen zum Problem mit der Maschine, was ist eine Maschine, wenn man so einfache Beispiele nimmt, dann sind das natürlich immer irgendwelche Gegenstände. Das heißt, das hört sich dann immer so an, als wäre die Ontologie materialistisch oder so. Oder es geht um Würfel, um etwas, das ich werfe oder Dinge, die irgendwo rumstehen. Ja. Und es ist dann nicht so klar, dass die Theorie über die aufbaut, also die Maschine oder wie jetzt, wo es nicht beim Utilitarismus, sondern bei der Wahrscheinlichkeitstheorie auch um Sätze geht oder um Wahrheitswerte, dass da auch abstrakte Begriffe verwendet werden können. Also er sagt das auch sehr schön im Buch, mich interessiert es gar nicht so sehr, ob das, über das ich rede, irgendwas Soul-Stuff ist oder ob das jetzt ein Ding ist, sondern das ist halt in erster Linie mal eine formale Struktur und wir überlegen uns das, wie wir die beschreiben können und wie wir die verstehen können und wie wir das mathematisch fassen können.
Glaubst du, dass die Angst vor Formeln, vor Mathematik eine Angst vor formalen Strukturen ist? Also dass es eigentlich darum geht, dass Menschen, wenn sie mit formalen Strukturen konfrontiert werden, sich denken, das mag vielleicht formal so ausschauen, aber es sagt mir nicht so viel wie eben das, womit ich was verbinden kann. Also der kurze Text von Rousseau zum Beispiel, der spricht den ja persönlich sofort an, weil das sind einfach Worte, die irgendwelche Bilder abrufen, wenn er über Gerüche und Farben und sonst was spricht. Und deshalb ist auch da ein gewisser leichter Schock, wenn dann plötzlich nach diesen schönen Worten plötzlich der Körper als Maschine dargestellt wird. Also ein Schock, den man vielleicht im 18. Jahrhundert nicht so empfunden hat, weil die Freunde von Rousseau, Lametrie und so ja alle über Körper als Maschinen gesprochen haben und das eigentlich sehr revolutionär und modern gefunden haben, zu verstehen, dass wir bestimmte immer wiederkehrende Abläufe auch haben, also Mechanismen haben im Grunde genommen. Wenn ich in der Früh den Kaffee mache, denke ich ja nicht darüber nach, wie ich den Kaffee mache, sondern ich mache wahrscheinlich dieselben Handbewegungen, die ich jeden Tag mache.
Ja.
Und das ist eben was Maschinenähnliches in irgendeiner Weise, aber die Maschinendefinition in der Philosophie war im 18. Jahrhundert noch sehr plump und jetzt haben wir die mathematische Möglichkeit, das sehr präzise darzustellen, was man sich darunter vorstellt. Und wir haben Computer, die auch wirklich sehr komplexe Maschinenmodelle errechnen können. Also Steinhardt sagt da zum Beispiel, wenn er über, ich glaube, das ist ein Beispiel vom Utilitarismus dann schon später, dass er sagt, eigentlich wäre es schön, wenn ich jetzt da zeigen könnte, wie viele unglaubliche Möglichkeiten sich auftun für eine Situation in einer relativ kurzen Zeitspanne. Aber auf dem Blatt Papier, das ich da in dem Buch habe, geht sich eben nur aus, dass ich 12 Variationen zeige und nicht mehr.
Ja.
Aber natürlich können gerade Computer heutzutage viel, viel komplexere Dinge berechnen und man kommt dem tatsächlich immer näher, wie unsere Intelligenz vielleicht auch funktioniert.
Ja, ich glaube, man muss auch, ich glaube, bei formalen Dingen geht es auch darum, damit leben zu können, dass es einfach ist. Ich glaube, für viele Studenten und auch Schüler ist es schwierig zu verstehen, dass da nichts dahinter ist, dass man damit wirklich nicht mehr meint, als dasteht. Das ist halt wirklich, also ich glaube, Whitehead hat das gesagt, also von Russell Whitehead, das Tolle am Formalen ist, dass man eben nicht mehr denken muss. Das sind dann reglementierte Abläufe, die es einem erlauben, über das wirklich Wichtige nachzudenken. Also man muss sich dann nicht mehr damit beschäftigen. Logik ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das Buch ist ja kein Logikbuch. Ja. Aber wenn ich gewisse Sachen ausformuliert habe und klar festgelegt habe, wie die ablaufen, muss ich mich dann später nicht mehr darum kümmern. Das ist sozusagen eine Einsparung, eine Ökonomie im Denken. Und viele Schüler und Studenten sind, die trauen sich das nicht, die glauben, da ist irgendwie irgendwas magisch, Großes und Schwieriges dahinter. Ja, ja. Und das ist es halt nicht. Das ist halt wirklich nur das, was da steht. Das Problem, was du zuerst angesprochen hast, mit der, warum sich Menschen vor Formeln fürchten, das ist vielleicht, das kann ich jetzt nicht beantworten, aber es ist etwas anderes, also eine formale Sprache und eine natürliche Sprache unterscheiden sich ja eigentlich nur in dem, dass die natürliche gesprochen werden kann und die formale nur geschrieben. Und vielleicht irritiert das Menschen, Ich weiß nicht, ich habe das immer sehr, nein, also ich kann mir das nicht erklären. Also
nein, ich glaube, es hängt damit zusammen, welche Bilder ein Zeichen abruft, nicht? Wenn dort steht Baum, dann sehe ich was Bestimmtes. Auch wenn ich meine, das ist jetzt natürlich, egal wie wir uns jetzt vorstellen, wie das funktioniert mit Wörtern, die wir sehen oder nicht sehen, aber ich habe garantiert keine klare Vorstellung, wenn ich ein X oder ein Y wo sehe.
Das ist richtig, ja.
Das ist einfach ein Platzhalter für alle möglichen Dinge.
Ganz nicht? Genau, ja. Aber ich habe auch kein Problem, wenn ich das Wort einlese, nicht wahr?
Ja.
Also wenn ich sage, etwas ist rot, habe ich auch kein Problem mit dem Wort etwas, und das etwas ist auch nur ein Platzhalter. Also
das stimmt,
es ist eigentlich, also ich habe auch immer geglaubt, dass es Variablen kommen in der natürlichen Sprache nicht vor, aber es ist falsch. Sie kommen ganz oft vor. Ich weiß nicht, es ist vielleicht auch diese Präzisität, dieses klar, dass es klar formulierte Regeln gibt, an die ich mich halten muss, und daher kann ich auch Fehler machen, und der Mensch hat Angst, Fehler zu machen oder sich nicht die Blöße geben, dass er was nicht kann oder was falsch gemacht hat.
Womit wir schon wieder fast beim Händchen wären, dass ich wahrscheinlich deshalb als Hans dann nicht mehr traut, was Neues zu lernen, weil es keine Fehler machen will, oder beziehungsweise weil Hans sich denkt, ui, bevor ich irgendwie mich über was traue, wo ich die Hälfte der Dinge noch nicht kann, mache ich lieber weiter das, was ich schon kann.
Aber ich bin kein Hänschen mehr, man glaubt, also man zieht mir nicht mehr nach, wenn ich was nicht mehr kann. Jetzt bin ich ein Hans und muss alles gut können.
Ja. Also wir sollten eigentlich dafür plädieren, dass Menschen nicht aufhören, Fehler zu machen, beziehungsweise sich dazu trauen, neue Fehler zu machen, weil man ja nur so lernen kann, nicht?
Genau.
Ich glaube, das ist Punkt für eine weitere Musikeinspielung, und dann kommen wir im dritten Teil zum Kapitel des Utilitarismus und der Möglichkeit, da mit Mathematik besser heranzugehen. Das Buch, das wir heute besprechen, ist von Eric Steinhardt, More Precisely, The Math You Need to Do Philosophy, und Sie hören die philosophischen Brocken. Willkommen zurück. Sie hören die philosophischen Brocken. Michael Toppel ist heute zu Gast bei uns und wir unterhalten uns über ein Buch von Eric Steinhardt mit dem Titel More Precisely, The Math You Need to Do Philosophy. Und in diesem dritten Teil dieser Radiosendung heute möchte ich auf das Kapitel mit dem Utilitarismus zu sprechen kommen. Und ich werde da gleich einmal einen kurzen Text daraus vorlesen, den ich recht schön fand, wenn auch ein bisschen tragisch, weil ich bin halt schon 50 und da trifft er dann auch zu. Aber Sie werden gleich sehen, worum es geht. Der Text hat die Überschrift Runs and the World's Open to Them. Und mit Runs ist gemeint, also mögliche Verläufe, Lebensverläufe vielleicht oder Lebensläufe. At any time before the end of your life, you have many possibilities. You have many open futures. Focus on some time just before you go to college. You are thinking about your major, also das Hauptgebiet, das man studiert. You might major in philosophy, or you might major in mathematics, or you might major in both. Good for you. All these are open futures for you at that time. If you might do something, there are many worlds in which you do it. Many worlds are compatible with your life at that time you're deciding on your major. There are worlds in which you major only in philosophy, worlds in which you major only in mathematics, and worlds in which you major in both. At that time, all those worlds are open to you. As time goes by, fewer and fewer worlds are open to any agent. Das sind jetzt einmal in diesem Text eine Reihe von Fachvokabeln, unter anderem Agent, also Handlungsträger, ein typisches Wort aus der Ethik und im Utilitarismus natürlich genauso verwendet. Aber Eric Steinhardt verwendet auch das Wort Worlds, also Welten, mögliche Welten, und sagt, das sind sowas wie Netzwerke von möglichen Lebensläufen, die halt Überschneidungen haben können. Also wie Agenten oder Handlungsträger handeln, da kann es Überschneidungen geben zwischen einer Welt und einer anderen Welt, weil es kann sein, dass der in beiden Welten auf eine bestimmte Art und Weise handeln kann und manche Welten sind halt dann wieder ganz anders. Diese Welten sind eigentlich auch, das ist ein formales Konstrukt, oder? Man sagt, man kann relativ gut berechnen, was gibt es für mögliche Entscheidungsmöglichkeiten, nicht? Also ich habe jetzt Möglichkeit möglich 100-mal verwendet in diesem Satz. Was gibt es für Entscheidungen? Und was wir da sehen können an dem Buch vom Steinhardt und was er da macht in dem Utilitarismus-Kapitel ist eigentlich, wie verändert sich die Breite an möglichen Entscheidungen, wenn ich eine bestimmte Entscheidung schon getroffen habe?
Ja, genau, also wie sich das einschränkt, also welche Welten dann noch offen sind und welche nicht.
Und die lassen sich im Utilitarismus halt auch, also die Entscheidungen, es geht ja da nicht nur darum, dass man Entscheidungen trifft und dann schaut, kann ich viel tun oder wenig tun oder immer weniger tun im Leben, sondern die lassen sich bewerten. Die haben irgendwie entweder einen Wert Richtung positiv, das nützt mir zum Guten hin, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, das lässt sich, wie sagt man da, gewichten eigentlich, nicht? Ja. Das ist eine Gewichtung, die sich da im Utilitarismus darstellen lässt. Bestimmte Entscheidungen helfen einfach mehr Leuten in Folge oder bringen was Besseres zutage, mehr Utility oder mehr Usefulness.
Wobei er das ja noch erweitert, er fragt sich dann auch noch mit Wahrscheinlichkeitstheorie, jetzt verbindet das mit Wahrscheinlichkeitstheorie, wie wahrscheinlich ist es oder inwiefern verändert sich abhängig von dem, was ich schon tue und dem, was ich glaube, was ich tun kann, dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass was Gutes rauskommt oder nicht. Mhm.
Wenn wir jetzt, also vielleicht ist es ein guter Ansatzpunkt, um über deinen Job zu reden. Du bist unter anderem ja auch Lehrer, nicht nur Studierender und einer, der weiter forscht und sich mit Philosophie beschäftigt, sondern du bist auch im Bereich Erwachsenenbildung und normaler Mathematikunterricht an Gymnasien, ist das, oder?
Ja, eine Hack ist es.
An einer Hack tätig. Wie geht es dir da mit der unterschiedlichen Art und Weise, wie du unterrichtest, weil offensichtlich, also den Text, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, das ist ja einer, der für Leute, die eben, wie gesagt, so wie ich schon 50 sind, ein bisschen deprimierend ist, weil da heißt dann, du hast einfach weniger Chancen, umso älter du wirst. Wie ist diese Erfahrung, die du du hast mit Erwachsenen, die zu dir kommen und sagen, oh, ich habe immer Angst vor Mathematik gehabt und jetzt kommt das auch wieder noch einmal auf mich zu, ich komme das gar nicht herum.
Ja, die Angst bleibt bei den meisten, also am Anfang. Und bei vielen ist es halt sehr schwierig, sozusagen ihnen die Angst zu nehmen, dass sie sich trauen, Mathematik weiterzumachen, oder viele sind am Anfang sehr stark abgeschreckt davon. Mhm. Oder sind auch jetzt, man sagt immer, der Gehirn ist ein Muskel, das muss man trainieren, das stimmt auch zu einem gewissen Grade, weil wenn man lange keine Mathematik gemacht hat, tut man sich sehr schwer, da wieder reinzukommen, aber es geht. Also es gibt, ich versuche immer wieder Methoden anzuwenden, das, den Leuten die vorhin schon besprochene Angst vom Formalen zu nehmen.
Und wie machst du das? Welche Technik hast du da?
Also ich versuche die Verbindung zur Sprache stärker herauszuarbeiten. Also ich versuche halt den Schülern und auch den Studenten auf der Uni zu erklären, dass halt so ein mathematischer Term nichts anderes ist als eine komplexe Kennzeichnung. Mhm. Im Unterschied zu einer Zahl, die ein Name ist. Also das sind halt irgendwelche abstrakten Dinge, Zahlen, und die kann ich auf zwei Arten beschreiben. Entweder ich kann ihr einen Namen geben, 4, oder ich kann ihr eine komplexe Bezeichnung geben wie 8 durch 2. Und das ist so ähnlich, wie wenn ich sage Maria oder die Mutter von Ferdinand.
Ah ja, cool, ja.
Ja, und sonst gibt es auch nur dieselbe grammatikalische Struktur. Es gibt ein Subjekt, es gibt ein Prädikat und es gibt ein Objekt. Mit dem Unterschied, dass man das halt immer vertauschen kann. Weil das geht in der natürlichen Sprache auch manchmal. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also teilweise ist es sogar so, ich hatte jetzt eine Schülerin, die wollte keine Formel. Ich habe so diese E ist gleich mc Quadrat, weil das kennt man halt so aus der Populärliteratur, genommen. Und sie hat gesagt, nein, das ist zu schwierig. Sie möchte irgendeinen einfachen Satz wie die Tafel ist grün. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, dass die Tafel grün zu formalisieren viel, viel schwieriger ist, als zu sagen, E ist gleich mc Quadrat. Und das hat sie schnell eingesehen, als ich das dann auf die Tafel geschrieben habe. Dann fand sie E ist gleich mc Quadrat ganz toll. Also gerade bei erwachsenen Schülern, glaube ich, ist das Problem, also bevor sie sich für die Matura-Schule entscheiden oder um dazu entscheiden, nochmal die Schule zu machen, dass es ihnen überhaupt klar sein muss, dass das eine Möglichkeit ist. Mhm. Und da kommen wir wieder zurück zu formalen Methoden und dass die uns helfen, unabhängig vom Inhalt, also das wirklich Wichtige, nicht vom Unwesentlichen beschränkt zu werden, auf die Dinge zu blicken, weil so ein handlungstheoretischer Kalkül ermöglicht mir halt, alle Möglichkeiten aufzuzählen. Also der gibt mir vorurteilsfrei jede Möglichkeit, die der Kalkül eben ausspuckt. Und dann kann ich mich, dann bin ich vielleicht überrascht, welche Möglichkeiten ich überhaupt noch habe. Also gehe ich in die Matura-Schule, besorge ich mir einen Nachhilfelehrer, habe ich vielleicht eh Zeit, um das noch zu machen, gibt es vielleicht ein gutes Lehrbuch und so weiter.
Ja, ich habe das auch sogar schon mal von einem Therapeuten empfohlen bekommen, also der, mit dem ich mich unterhalten habe, dass er gesagt hat, wenn man in einer Situation im Leben ist, wo man einfach nicht weiter weiß, weil man einfach auch nicht absetzen kann, was will man jetzt eigentlich als nächstes tun, man hat einige Wagenvorstellungen und so. Das Erste, was einem hilft, ist, dass man eine Liste macht. Also, dass man wirklich das aufs Papier bringt, dass man es veranschaulicht. Und natürlich, so wie das Steinhardt da jetzt auch in seinem Buch beim Weltutilitarismus macht, diese schönen Charts und Baumdiagramme, die da entstehen, die sind natürlich noch übersichtlicher als einfach nur eine Liste, die man wo aufschreibt. Ja. Und sie sind vor allem wirklich wertfrei. Ja, das ist, was du gemeint hast, dass das einfach... Das sind einfach nur immer Symbole da und man schaut, okay, was geht sich aus mit welcher Kombination, wie viel Geld brauche ich wirklich, um leben zu können, um das zu machen, was ich machen will.
Ja, genau, also, oder ich glaube, in der Antike war das schon der große positive Aspekt von formalen Dingen, dass sie einem helfen, seine Gedanken zu ordnen. Mhm.
Michael, du beschäftigst dich ja jetzt nach deinem Mathematikstudium, wo du eigentlich dich mit Logik beschäftigt hast und eben Beweistheorie, zusätzlich auch noch mehr mit Philosophie, weil du ein HPS-Studium machst.
Genau.
Gibt es da bestimmte Gründe, weshalb du dich entschlossen hast, das noch dazu zu machen? Ist das einfach ein freies Interesse? Oder?
Ja, das ist jetzt eine tiefe Frage. Also eigentlich war es ganz anders. Ich hab nach der Matura eigentlich Philosophie inskribiert gehabt und ein Erzieher im Internat hat mich darauf gebracht. Der hat gesagt, nein, was du zuerst tun solltest, ist Mathematik studieren, weil das, was dich interessiert, das braucht ganz, ganz viel Mathematik, um überhaupt guter Philosoph zu sein. Und er hatte damit recht. Also was mich jetzt hauptsächlich interessiert, und das ist auch der Grund, wieso ich nicht auf ein Mathematikinstitut angestellt werden will, sind Fragen, die halt hauptsächlich mit der Philosophie der Logik zu tun haben und mit Wissenschaftstheorie. Und man fällt einem schon auf, dass so ein, wenn man das Handwerkszeug des Logikers und das Handwerkszeug des Mathematikers mitbringt, diese Themen um einiges einfacher werden, weil man ganz natürlich die Probleme erkennt, die ein anderer Philosoph hat oder aufwirft oder findet, und man auch eigenständig die ein bisschen kompetenter kritisieren kann.
Gut, das Buch von Eric Steinhardt, das wir in dieser Sendung besprochen haben, noch einmal, More Precisely, The Math You Need to Do Philosophy, ist bei Broadview im Jahr 2009 erschienen. Das ist ein Taschenbuch und man kann sich leisten. Und ja, und ich danke dir, Michael, fürs Kommen und,
danke, und
fürs, mit mir, fürs mit mir diskutieren. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Diese Sendung und andere Sendungen der Philosophischen Brocken gibt es jeweils am Mittwoch, alle zwei Wochen. Und Sie können sie auch immer auf audiothek.philo.at nachhören. Mein Name ist David Wagner. Schönen Tag noch. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Come on.